Fokus IT, der QNET-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen.
Willkommen, Alpershoch 2, die Frequenz für Prozess, Excellence und Intelligence. Wir haben ein weiteres Thema hier euch wieder mitgebracht. Etwas mit Automatisierung natürlich und mit Prozessen ist unser Thema. Wir möchten heute uns mal der Prozessorchestrierung widmen und auch ein bisschen vorstellen, was eine Prozessorchestrierung mit End-to-End-Prozessen zu tun hat. Kann man die unterscheiden? Gehören die zusammen? Sind die separatisiert? Und dazu haben wir einen Gast mitgebracht. Das ist die Marion. Und Marion stellt sich gerne mal kurz vor.
Gerne. Hallo zusammen, mein Name ist Marion Tudor. Bin ja jetzt, kann man sagen, schon seit gut 10 Jahren eigentlich im Prozessmanagement beschäftigt, habe Wirtschaftsinformatik promoviert und bin jetzt bei der Firma Omninet verantwortlich für den Bereich BPMN, das heißt alles rund um Geschäftsprozesse, mein Thema.
Dann auch vom anderen Alpers-Quadrat einen guten Morgen oder ein Hallo, je nachdem, wann Sie das hören. Ich glaube, wieder ein sehr interessantes Thema und es passt auch gut zu den Themen, die wir schon hatten. Aber würde ich als erstes die Frage stellen, was versteht ihr denn unter Prozessorchestrierung? Weil der Begriff wird ganz oft benutzt. Ich befürchte aber, die Definition ist nicht jedem klar, beziehungsweise wird auch anders interpretiert. Marion, magst du deine erste Einschätzung dazu geben?
Gerne. Also aus meiner Sicht, Prozessorchestrierung behandelt die Verbindung von verschiedenen Geschäftsprozessen, das heißt eben nicht nur ein Geschäftsprozess von vorne bis hinten durchspielen, sondern verschiedene Geschäftsprozesse eben miteinander zu verbinden und dabei auch eben den Fokus auf die Automatisierung und Verbindung der verschiedenen eben Informationssysteme zu haben, die man anhand von Automatisierungen miteinander verbindet.
Das ist tatsächlich auch der Kernpunkt, denn man stellt sich halt immer die Frage oder man redet oft von einem End-to-End-Prozess. Und was man dort mit ausdrückt, ist eher einen Weg des Prozesses aufzuzeichnen, aber nicht zu sagen, wie werden jetzt diese Prozesse ausgelöst oder was gehört noch dazu, damit da eigentlich, wie man so im Neudeutsch sagt, seamless durchgetaktet wird. Und da kommt genau genommen die Orchestrierung ins Spiel. Man muss sich einfach vorstellen, dass verschiedene Prozessschritte oder verschiedene Prozesse sogar mit eingefügt werden, um ein ganz bestimmtes Outcome oder ein Output zu erreichen. Stellen wir uns einfach vor, ja, wir haben Informationen, die eingegeben werden, wir verarbeiten die und das hat eine Ausgabe. Und das können halt viele verschiedene Prozesse sein, die am Ende des Tages ein großes Outcome zum Ziel haben. Ja, kennst du wahrscheinlich auch bei SAP, wenn dort halt mehrere Systeme eine Rolle spielen, ob das nun Zeiterfassungen sind, ja, oder andere Ressourcen, die man nutzt, oder halt auch CRM, auch da wird man mehr mit Orchestrierung leben müssen.
Genau, ich finde das End-to-End drückt ja so naiv aus, ich starte und ich habe auch immer ein Ende, wo ich durchkomme, aber die Welt dazwischen und gerade auch bei SAP, und da muss ich keine reicht's, wenn ich in SAP drin bleibe, da brauche ich gar nicht andere Systeme, selbst in einem ganzen Standard ERP. Es gibt nicht den Standardprozessdurchlauf, der 100% immer gleich ist. Ich habe so viel Prozessabzweigung, die Prozesse kommen wieder zusammen. Und so wie ich euch verstehe, es sind ja verschiedene Teile, die ich zu einem großen Prozess zusammensetze. Es können aber auch bei der Orchestrierung Sachen sein, die entweder so oder mal so ablaufen. Also durch einen Decision Point, ich muss darum gehen bei einer Rechnung. Ich habe ja nicht immer nur einen einheitlichen Prozessdurchlauf. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen End-to-End-Prozess und Prozessorchestrierung. Dieses Zusammenspielen der verschiedenen kleinen Prozesse, um End-to-End-Prozess überhaupt erreichen zu können und dass das Zusammenspiel gut läuft, das ist die Orchestrierung. Wie ein großes Orchester, wo ich den Dirigent drum kümmern muss, dass alle Instrumente auch so zusammenwirken, dass ein schönes End-to-End-Erlebnis rauskommt, ein schönes Konzert, müssen wir schauen, dass ein guter Prozess rauskommt, der von vorne bis hinten funktioniert. Und die Orchestrierung ist, glaube ich, der Mittel zum Zweck, um das überhaupt hinkriegen zu können.
Ja, Marion, jetzt ist ja auch gerade bei euch bei Omninet auch eine gewisse Absicht dahinter zu sagen, wenn wir in Prozessen denken, diese auch designen, berücksichtigen wir ganz klar eine Prozessorchestrierung auch damit. Was wäre jetzt eigentlich so das Ziel, wenn ich gerade davon ausgehe, gehen wir nur vom Design aus, wenn wir an Prozessorchestrierung denken, oder gehen wir noch von mehr aus?
Eigentlich noch von mehr. Also wir hören eigentlich nicht auf beim Designen oder Modellieren der Prozesse, sondern uns geht es wirklich auch darum, zu identifizieren, haben wir irgendwelche Unterbrechungen, Medienbrüche, können wir irgendwo Fehler vermeiden und das Ganze eben auch möglichst user-intuitiv zu gestalten und dabei eben eine Systemunterstützung an allen Stellen, an denen es möglich ist. Sicherlich nicht überall. Gibt immer wieder Punkte an Prozessen aus meiner Sicht, wo man eine User-Interaktion benötigt, aber wo es eben nicht notwendig ist, dort die Systemunterstützung wirklich zu bieten.
Heißt dann ja, ihr würdet
Neben
von
den
einem Design gleich in eine Ausführung gehen.
Genau, richtig, ja. Also die Grundlage ist natürlich immer, dass das Design auch erstmal den Ist-Zustand darzustellen. Wie ist es denn? Aber dann auch wirklich schnell in die Analyse überzugehen, Soll-Zustand darzustellen, um möglichst gleich auch Prozessverbesserungen mit zu identifizieren.
Gerade bei Automatisierung geht es ja auch ganz stark um Daten. Ich glaube, was man bei der Prozessorchestrierung auch nicht vernachlässigen darf, ist zu schauen, funktioniert das auch mit den ganzen Daten? Sind die einheitlich? Habe ich ein gutes, bei SAP immer genanntes Stammdatenmanagement, weil ich glaube, wenn ich Teilprozesse habe, aber die auf verschiedenen ähnlichen Daten basieren und ich versuche sie dann zusammenzuschieben, dann kann das ja nur vorne und hinten krachen, oder?
Richtig, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wir haben da natürlich als Beispiel könnte man sagen, wenn wir jetzt mal uns ein Unternehmen vorstellen, die Einkaufsabteilung, Rechnungsstellung und im Prinzip ein, ja, Lieferabteilung. Wenn die Bestellabteilung etwas bestellt, bekommt dann was von einem Lieferanten geliefert, ist natürlich dann schon sehr wichtig, dass der Lieferant auch genau die Bestellung vorliegen hat, um zu prüfen zu können, habe ich auch wirklich alles, was bestellt wurde, geliefert bekommen. Genauso dann auch die Rechnungsstellung, Begleichung, dass wir hier auf eine einheitliche Datenbasis zugreifen, gebe ich dir vollkommen recht. Nicht nur an sich der Prozess zu orchestrieren, sondern auch die Daten, die einheitlich sein müssen.
Setzt voraus, dass wir bei Schnittstellen ganz konkret immer davon ausgehen, dass wir eine Datenquelle haben und diese, ich sag mal, diese Datenquelle oder halt auch diese Generierung von Daten weiter verteilt werden kann. Und der Orchestrator ist genau genommen die Weichenstellung, wo es hingeht mit den Inhalten. Wir wollten jetzt nicht eigentlich so technisch werden, aber im Routing von IP-Adressen ist es ja auch das gleiche Prinzip, dass man halt sagt, man legt halt einen Schalter um. Das Informationsgehalt wird in diesen Weg weitergeroutet zu dem Endpunkt. Und so kann man sich das bei Prozessen, die mit oder die sehr datenlastig sind, auch vorstellen. Das zeichnet einen Orchestrator eigentlich aus.
Vielleicht ein Beispiel aus der Praxis. Wir hatten mal einen Kunden, da habe ich einen Workshop gegeben, ging es auch um End-to-End-Prozess. Wollten es aber ein neues Oberflächendesign. Ich komme ja sehr stark aus dem UI-Bereich, wie ich schon öfters erzählt habe. Und dann war wirklich während dem Termin die Diskussion über ein Datenfeld in SAP, das die eine Abteilung immer ausgefüllt hat, damit man speichern kann. Und die andere haben Reports gezogen, wo dieses Feld abhängig war und sich immer gewundert, warum die Zahlen so komisch sind. Und ich habe es erst in diesem Termin geschafft, diese beiden Fachbereiche mal zusammenzubringen, dass die mal darüber reden. Und dann haben die erst Verständnis füreinander aufgebaut. Und das war auch so der eine Prozess, der andere Prozess. Klar, das war eine Orchestrierung, wir wollten die ganzen Prozesse viel besser zusammensetzen. Und da war genau dieses Thema Daten ein Diskussionspunkt, was damit überhaupt gemeint ist. Und das fand ich sehr, sehr spannend, die Diskussion. Ich habe den Kunden dann auch wirklich mal diskutieren lassen länger. Und die kamen echt mit einem sehr guten Gefühl aus diesem Workshop raus. Wir haben es auch geschafft, die Prozesse zu verbessern. Aber an solchen kleinen Beispielen sieht man, woran eine Orchestrierung ganz schnell scheitern kann. An so einem Missverständnis, obwohl alle das gleiche Wording benutzen, interpretieren sie etwas anders und dadurch kracht der End-to-End-Prozess.
Können wir für unsere Zuhörer vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen für Orchestrierungen, die sich auch daran oder von der Art der Orchestrierung ausgehen, was für Beispiele es da gibt? Ich würde da gerne mal anfangen. Also wir haben ein klassisches Beispiel für eine Orchestrierung in Prozessen, ist tatsächlich eine Autofabrik, wo sehr viele Prozessschritte existieren, aber auch sehr viele Unterprozesse, sei es, dass die Karosserie zusammengeschraubt wird, lackiert wird, halt der, ich sag nochmal, gedämmt wird, etc., Glas eingebaut wird und so weiter und so fort. Dass der andere Prozess, der sieht dann wieder vor, dass die Räder rangeschraubt wird, Achsen, etc., etc. Wir haben es ja mit vielen verschiedenen kleinen Prozessen zu tun, aber die gehen in eine bestimmte Reihenfolge. Und die Reihenfolge wird hauptsächlich durch den Orchestrator oder durch die Orchestrierung mit festgesetzt als auch eingehalten. Ich würde das zum Beispiel als einen wirklich zentralistischen Orchestrierungsansatz sehen, weil das Outcome zentriert sich nur auf das eine Produkt Auto. Ja, das ist so abgestimmt, dass nur das Auto rauskommt. Es kann also keine, sagen wir jetzt Blödsinn, Dreirad oder ein Fahrrad oder so rauskommen. Deshalb ist dieser zentralistische Ansatz optimiert genau für diesen Outcome. Haben wir noch weitere Beispiele?
Ich finde dein Beispiel sehr spannend. Und bei dem Beispiel, was die Automobilindustrie hingekriegt hat, ist ja auch noch in der Orchestrierung Prozesse oder Notfallteilprozesse einzubauen. Ein Rad kommt nicht just in time, weil der LKW in einem Stau stecken geblieben ist, etc. Wie gehen die denn damit um, dass wegen einer Komponente nicht alle Bänder stillstehen müssen? Ich glaube, gerade in der Automatisierung, wie bei Automobilindustrie, hat man wahnsinnig viel reingesteckt, damit die Prozesse wirklich so laufen, damit aber auch ein High-End-Produkt in perfekter Qualität hinten rauskommen kann. Und das sind im Prinzip das gleiche wie bei HR-Prozessen. Da habe ich meinen Standardprozess einstellen bis zur Rente. Nur leider kommt nicht jeder Mitarbeiter bis zur Rente. Es gibt leider Mitarbeiter, die doch kündigen und woanders hingehen oder aus anderen Gründen aus dem Unternehmen ausscheiden. Und da sieht man auch, wie viele Varianten es geben kann in diesem HR-Prozess, was als ein End-to-End-Prozess von der SAP zum Beispiel definiert ist, wie viele Unterprozesse, wie viele verschiedene Komponenten ich dabei brauche.
Richtig, ja. Und im Grunde genommen, eigentlich könnte man das auf jede Art von Prozesse ausweiten, ob das jetzt wirklich im Unterstützungsbereich ist von Unternehmensprozessen oder eben die Kernprozesse, Tom, wie du genannt hattest, mit Autoherstellung, auch im Rechnungswesen, nehme ich mal als Beispiel, sowas wie eine zeitbasierte Steuerung, wenn Rechnungen nicht beglichen werden. Das heißt, hier Eskalationen, die ausgelöst werden müssen, wenn eben eine Zahlung nicht rechtzeitig eingeht oder ähnliches. Also auch hier wieder sämtliche Ausnahmen in Prozessen denkbar und möglich, diese eben dann zu behandeln.
Gibt, wie du schon sagtest, Dominik, das Schöne an dem Wort Prozess Orchestrierung ist tatsächlich das Wort Orchester. Und wir stellen uns das mal in eigentlich dieser Umgebung vor, wie das ist. Wir gehen in ein Konzert, haben ein Orchester und das Orchester besteht aus verschiedenen Instrumenten, Geigen, Blasinstrumente, oder generell Saiteninstrumente dazu, dann Trommeln etc. Jedes Stück an und für sich hat einen bestimmten Zweck und befolgt auch ein Outcome. Es kommt ein Ton raus und dieser Ton, das sind verschiedene, sagen wir, Variablen, so dass es nicht eintönig wird. Die Herausforderung ist jetzt aus diesen verschiedenen Tönen, die aus den Instrumenten kommen, eine Harmonie zu gewährleisten und zu sagen, jetzt bist du dran. Dann kommt ein Intervall von, sagen wir, Cellos, dann kommt ein Intervall von Geigen, dann spielen Cellos und Geigen zusammen, es kommen dann vielleicht noch Paukenschläge hinzu oder irgendwelche Oboen oder sonst was. Und so, wenn man sich das so vorstellt, was genau eine Orchestrierung bedeutet, jetzt als Orchester gesehen, kann man sich das im Prozess auch vorstellen, dass ein Orchestrator nicht nur dafür sorgt, dass der Regelprozess funktioniert, sondern dass, wenn etwas nicht ganz funktioniert, dass er die Bedingung kennt oder die Abweichung, entweder eine Umleitung zu schaffen, ja, oder halt einen anderen Prozess anzutriggern, der halt im Endeffekt dafür sorgt, dass der unterbrochene Prozess weitergeht. Auch hier wieder klassisches Orchester. Es kommt dann irgendwann ein Paukenschlag rein zu einer bestimmten Stelle. Ja. Was hat denn das für Auswirkungen, Leute? Sagt mal, wenn wir Orchestrierung in Prozessen nicht berücksichtigen.
Es wird langsam und es wird teurer. Oder
immer.
Der Prozess läuft sogar durch, aber mit falschen Daten. Und gerade wenn wir mit Automatisierung denken, wo natürlich die Datenqualität oder auch für KI-Ansätze, wo die Datenqualität entscheidend ist, bringt das riesige Probleme natürlich mit sich. Und langsam laufende Prozesse wissen wir alle, gerade in der Zeit, gerade eine Bestellung. Bei Amazon bin ich gewöhnt, am nächsten Tag ist das Päckchen schon da. Das ist die Konkurrenz, an die ich denken muss. Ich muss schauen, dass meine Prozesse, gerade meine Standardprozesse, so schnell wie möglich durchlaufen. Und wenn ich dann wegen fehlender Orchestrierung oder schlecht gemachter Orchestrierung ständig Überhänger habe, kann das mich richtig Geld kosten.
Richtig. Ich denke auch, dass wir ein höheres Fehlerpotenzial haben ohne eine Prozessorchestrierung, sei es auf menschlicher Ebene oder wirklich auf Systemebene, eben mit dem Informationsfluss, der fehlt, oder eben auch das Beispiel, was auch schon genannt wurde, eben die Kommunikation, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch fehlt, wenn man eben nicht weiß, wie ein Prozess abläuft bzw. am besten ablaufen sollte.
Also sprich, wir können ja bestimmt viele Register ziehen, ne? Also von Symptomen und Ursachen dann irgendwo ausgehen. Fakt ist ja, dass wenn eine Orchestrierung nicht vorherrscht oder nicht bedacht wurde, dass man schon sehr schnell in eine Unterbrechung in der Prozesskette hat, wo man sagt, wenn es vielleicht manuell orchestriert wird, so sage ich mal mit Gummiband und Spucke, sodass es weitergeht, ist es trotzdem eine Unterbrechung und die kann natürlich Zeit kosten, egal ob das jetzt manuell ist oder eine Vollunterbrechung ist. Und dementsprechend ist die Gefahr eines Stillstandes schon gegeben, was aber halt auch bedacht werden sollte am Ende. Und das hattest du auch schon mal in Bezug auf Rechnungsstellungen gelegt. Wir haben, wenn wir die Orchestrierung nicht haben und den Datenfluss, können wir wirklich ein mangelhaftes Output haben. Das heißt, der Prozess kann trotzdem irgendwo funktionieren, auch mit Gummiband und Spucke. Die Frage ist nur, das, was rauskommt, ist es wirklich das, was wir an Qualität gewohnt sind oder was wir uns vorgestellt haben? Und in dem Zuge halt auch, gehen wir nochmal auf Amazon-Bestellungen, kommt das auch in der Quantität hin? Haben wir die Daten wirklich so interpretiert und so weitergeleitet, dass eine Quantität in Form einer Bestellung die gleiche Anzahl enthält als das, was aufgegeben wurde? Ja, oder ist da eine Unterbrechung, die irgendeinen anderen, ich sag mal, Datenmüll rein jongliert hat? Ja. Können wir eigentlich davon ausgehen, dass die Orchestrierung eine Zukunft hat? Und wenn ja, wie würde man halt diese Zukunft beschreiben können?
Also aus meiner Sicht, Dominik, wenn ich anfangen darf, hat Prozessorchestrierung auf jeden Fall eine Zukunft. Ich würde es eher anders formulieren, dass Unternehmen aus meiner Sicht wirklich ein Problem in Zukunft haben, wenn sie Prozesse nicht orchestrieren. Also ich würde da eher in das andere Extrem gehen und würde hier sagen, dass man vielleicht auch einfach erstmal klein anfängt. Man muss ja nicht direkt sämtliche Prozesse miteinander verbinden, sondern wirklich schauen, okay, wo ist gerade das größte Fehlerpotenzial, die größten Prozessunterbrechungen, Medienbrüche, und hier dann schauen, wo kann man wirklich schnell kleine Erfolge erzielen und dann das Ganze immer mehr ausweiten.
Ich stimme dir 100% zu. Es nicht zu machen wäre das Problem. Und dann habe ich keine Zukunft mehr als Unternehmen, um es hart zu sagen. Insofern, das ist ein Thema, das immer wichtiger wird. Wie gesagt, Automatisierung, KI-Elemente etc. Dafür müssen die Prozesse einfach gut laufen. Und wie du sagst, auch dieses, wie mache ich das denn überhaupt? Ich glaube, den Sinn haben wir jetzt gut dargestellt, dass man es braucht und was es auch ist. Aus meiner Erfahrung auch, schauen, wie kann ich anfangen und wirklich die ersten Problemprozesse, oft wissen die Unternehmen sehr genau, wo, in welchen Prozessen es hakt, die anzuschauen und zu orchestrieren und dann wirklich vom Kleinen zum Großen zu gehen. Ich glaube, ein Unternehmen, das sagt, ich will alle Prozesse jetzt erstmal wieder mit einer Riesenprozessanalyse dokumentieren, das ist, und dann alles neu bauen etc., die werden daran auch scheitern, weil das im normalen Arbeitsbetrieb, wenn ich jetzt nicht eh eine Riesensystemumstellung habe, wo ich dann neue Prozesse einführen kann, wird das meistens gar nicht funktionieren. Insofern im Kleinen anfangen, aber das Große nicht vergessen, sodass ich sehe es so, man hat eine große Landkarte, wo man schon auch seine Problemfälle, seine Grenzen zwischen bestehenden Prozessen schon vielleicht einzeichnen kann und dann Stück für Stück die zu verbessern, weil neben der Technik, die ich ja vielleicht anpassen muss, auch Thema Daten hatte ich ja vorhin angesprochen, muss ich die Menschen natürlich auch mitnehmen. Ich muss ihnen zeigen, warum ändern sich Arbeitsprozesse. Es ist ja nicht vielleicht nur ein Feld, wie in dem Beispiel vorhin von dem Kunden von mir, sondern es können wirklich Prozesse sein, die ich ein bisschen auf links drehen muss, dass sie viel, viel besser zusammenpassen. Und da ist das Thema Change Management auch nicht zu vergessen, den Mitarbeitern zu zeigen, warum gibt es diese Veränderung, was für einen Sinn hat es und was für ein besseres Arbeitserlebnis haben die Mitarbeiter auch, wenn solche Prozesse end-to-end viel besser durchlaufen.
Also wir müssen uns wahrscheinlich auch klar werden, also Zukunft wird es immer haben und ich glaube, Orchestrierung ist ein Evergreen. Also man kann nicht sagen, dass es vorher keine gab. Man kann auch nicht sagen, dass die Orchestrierung aussterben wird. Was sich tatsächlich ändert, ist die Möglichkeiten, die Orchestrierung aufrechtzuerhalten, wenn man sie etabliert hat, ob das jetzt in Schriftform oder mit händischen Tätigkeiten ist oder wie auch immer. Also wir hatten sie schon immer da, sonst würden viele Sachen mit Sicherheit viel schlechter funktionieren, ob das jetzt Zahlungsmodalitäten sind, Bestellungen, ich sage einfach mal Informationsverteilung, was jetzt eine große Rolle spielt, sind natürlich Integrationen von Machine Learning oder Optical Recognition Sachen. Das heißt also, wir kriegen noch ganz andere Arten von Input mit rein. Zum Anfang, wenn man jetzt sagt, man möchte Orchestrierung, sagen wir mal, nicht nur aufsetzen, sondern man hat sie meistens schon, aber verbessern, denke ich auch, man sollte klein anfangen und dort, wo man anfängt oder die Symptome, die sich am ehesten zeigen, wisst ihr so gut wie ich, das ist entweder beim Lieferanten oder beim Kunden, das heißt also bei externen Stakeholdern, weil die Organisation selber, die wird nur durch diesen Trigger, was der Kunde entweder reklamiert oder vielleicht auch positiv betrachtet, dadurch wird die Organisation geprägt. Das Gleiche, wenn von den Lieferanten der Organisation was ausgeht und sagt, Leute, das funktioniert hier nicht, ihr gebt uns irgendwie Daten rüber, mit denen können wir nicht viel anfangen, dann ist natürlich nicht die Lösung zu sagen, okay, dann suchen wir uns einen anderen Lieferanten, sondern dann guckt man halt das Problem, was haben wir überhaupt für einen Informationsfluss noch? Und anhand von diesen externen Faktoren, die bestimmt sind, anzufangen, wie setzen wir die Orchestrierung so auf, dass der Outcome bei dem externen Stakeholder Value bringt, genau genommen. Und damit sind wir auch schon wieder, auch wenn wir hier bestimmt noch weiterreden könnten, in unserem Zeitlimit. Und würden noch mal kurz ein Fazit ziehen. Marion, Ladies first.
Darf ich anfangen? Wunderbar. Genau, mein Fazit auf jeden Fall, dass man als Unternehmen aus meiner Sicht die Orchestrierung von Prozessen nicht zu sehr nach hinten schieben sollte, sie wirklich im Auge behalten sollte, um hier eben für die Prozessbeteiligten Vorteile zu erzielen, Prozesse effizienter gestalten zu können und hier eben ja gewisse Fehlstände, nenne ich es mal, wirklich ausmerzen zu können.
Marion, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ein wichtiger Punkt ist, man sollte damit nicht anfangen, wenn es ganz schlecht läuft, weil dann muss man notfallmäßig ganz schnell Prozesse ändern. Auch gut laufende Unternehmen, und ich glaube, die machen das heute auch schon oft, sollten immer ihre Prozesse betrachten und schauen, wo es Probleme gibt mit Techniken, mit Process Mining etc. Kriegt man ja auch relativ schnell raus, wo die Probleme sind, um so die Prozesse immer weiter zu verbessern. Und das lohnt sich ja auch für die Unternehmen. Gerade wenn ich im Kundengeschäft bin, wenn ich Bestellungen schneller rauskriege, wenn ich Rechnungsabläufe viel mehr automatisieren kann, viel schneller werde, dann kann ich meine Prozesse öfters durchlaufen lassen in kürzerer Zeit und damit auch mehr Gewinn machen, weil ich deutlich mehr Umsatz machen kann. Insofern, das bringt definitiv was und die Empfehlung jedes Unternehmen, immer dabei bleiben, auch wenn es gut läuft.
Okay. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke, dass du da warst. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Dem Dank kann ich mich nur anschließen. War super interessant mit dir, Marion. Tschüss an alle da draußen und bis zum nächsten Mal.
Gern geschehen. Tschüss auch von meiner Seite.
Das war's für heute im Qnet Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.qnet.de/podcast.